Hab keine Angst, ich bin bei dir, haben wir gerade gehört. Das passt super heute zu diesem Thema, das sich mit schwierigen Zeiten beschäftigt. Wir wollen nämlich heute fragen, was Jesus zur Zukunft sagt. Es wird ja manches heute so rumgetragen, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, was da alles im Hintergrund spielt, was da so los ist. Es gibt Verschwörungstheorien. Also ehrlich gesagt, ich weiß ja nicht, was da dran ist. Ich bin ein ganz kleiner Kerl, ihr in der Regel auch. Ich will das, glaube ich, nicht kleinreden, verstehen. Ja. Aber davon haben wir ja wenig Ahnung, was die Großen da alle so aushecken. Ob der Bill Gates da irgendwo mit drin hängt oder so. Ich bin da sehr vorsichtig mit diesen Gedanken. Allerdings müssen wir wissen, dass eben auch nicht alles so bleibt, wie es ist. Und das sagt uns die Bibel auch sehr deutlich. Und das wollen wir uns heute einfach mal anhören. Wir wollen also nicht einfach mal so spekulieren und sagen, oh, da ist irgendeiner und da ist jemand und da könnte was passieren. Irgendwelche Theorien, die man so hört oder im Netz, im Internet dann so mitbekommt, sondern wir wollen einfach Leute sein, die mal hören, was Gottes Wort sagt zu dieser Zukunft. Und da gibt es zwei große Bereiche, die Jesus uns anbietet. Einmal der Bereich der Endzeitreden und der Endzeitgleichnisse Jesu in Matthäus 24 und Matthäus 25. Damit werden wir uns heute besonders beschäftigen. Und der andere große Block ist der, dass Jesus uns ja die Offenbarung gegeben hat. Wir sagen ja immer so, die Offenbarung des Johannes. Ja, er hat es aufgeschrieben, gar keine Frage, er hat es empfangen. Aber wenn ihr ganz genau lest, am Anfang der Offenbarung, dann ist die Offenbarung Jesu Christi. Also Jesus teilt seiner Gemeinde mit, was auf sie zukommt. Aber das ist heute noch nicht dran oder nicht wesentlich dran, sondern heute eben mehr Matthäus-Evangelium, Kapitel 24 und 25. Der Frank war so freundlich und hat schon eine ganze Reihe Verse gelesen, weil ich dachte, es wird sonst zu viel, was das Vorlesen eben betrifft. Aber wie gesagt, er war dann so freundlich und hat schon einen ganzen Bereich gelesen, und zwar den Bereich Matthäus 24, 1 bis 14, den ich überschreiben würde, Endzeit und das Weltgeschehen. Also ein großer Blick ins Ganze hinein. Und da haben wir eben dann so einiges mitbekommen, auch die Begebenheit, dass die Jünger so richtig fasziniert sind von dem wunderbaren Tempel, den sie Jesus mal zeigen können. Wenn die Sonne da drauf fiel, dann glänzte das alles und es war richtig beeindruckend, es war super. Und dann sagt Jesus einfach drauf, das wird alles bald zu Ende sein. Das ist so ungefähr so, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin in der schönen Natur und meine Frau sagt, schau mal, wie schön das alles hier aussieht. Ja? Und ich sage dann drauf, na ja, wird auch wieder verblühen und so. Das ist dann nicht besonders geschickt vielleicht gewesen. Ja? Hermann, wir sind da schon weiter, aber gut, aber ihr versteht, das war so richtig eine kalte Dusche für die Jünger damals. Da schwärmen die Jünger von dem Gott Israels und von dem Tempel und Jesus sagt, ist bald vorbei. Aha, was bedeutet das? Und dann kommen sie ins Gespräch, sie fragen dann Jesus später nach. Und wenn wir uns diese Verse anschauen, merken wir, dass zwei Bereiche angesprochen werden. Einmal der Bereich für die gesamte Menschheit und einmal dann der Bereich besonders für die Nachfolger Jesu. Also, Verse 4 und 5 zum Beispiel, Menschen werden sich als der von Gott gesandte Retter ausgeben. Man könnte davon jetzt schon wieder vieles oder dazu schon vieles sagen. Es waren immer wieder in der Geschichte Leute da, die sich als der Retter und als der große Führer der Welt eben verstanden haben. Und das ist so und das wird auch in der Endzeit, in der letzten Zeit, in der wir uns ja befinden. Wir müssen ja nicht auf die Endzeit irgendwann warten, dass sie irgendwann kommt, sondern wir sind drin. Das wird auch in dieser Endzeit eben sein. Dann Kriege und Kriegsgeschrei. Gut, wir leben über 70 Jahre jetzt hier in Frieden. Wenn wir in die Welt hineinschauen, merken wir, wie viele Kriege da sind. Und wir dürfen nur dankbar sein, dass es uns bisher nicht erwischt hat. Und wir dürfen uns darüber freuen und dankbar sein, aber wir sind auch davon nicht gefeit. Ich weiß nicht, wer die Siegener Zeitung gelesen hat von gestern, die gestern kam. Da wurde nochmal so ein Bericht von einem Bahnangestellten geschildert, wo die Bahnstrecke bombardiert worden ist und er sich ins Gleisbett geworfen hat und dann überlebt hat. Ja, also ältere Geschwister von uns können sich noch an alte Zeiten erinnern. Ich will euch jetzt keine Angst machen, jetzt kommt der Krieg oder sowas. Aber wenn wir global diese Welt sehen, müssen wir sagen, es gibt viel Krieg und Kriege und Kriegsgeschrei. Und dann Hungersnöte und Erdbeben. Davon wird auch gesprochen in unserem Text. Ich schaue gerade noch mal da nach. Ja, genau. Erleben wir auch. Die Welt hat genug zu essen, normalerweise. Aber irgendwie bekommen die Menschen das nicht hin, es aufzuteilen. Dann auch wird von... Oder wird in dem Zusammenhang, der, ich habe es gehört, als du es gelesen hast, jetzt habe ich es gerade nicht vor mir, von Seuchen hast du gelesen, ne? Von der Pest. Auch in 7. Gut, das habe ich dann gerade überlesen. Das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, wenn wir ja heute mit der Corona-Krise konfrontiert werden. Also da kommen ja manche Fragen auf, die ich auch schon gefragt worden bin. Ja, wie ist das eigentlich mit der Corona-Krise? Ist das jetzt ein besonderes Gericht Gottes über diese Welt? Ich sage, also jetzt einfach nur meine bescheidene Meinung, ja, es ist ein Gericht Gottes. Wir haben in der Bibel 2 Arten von Gerichten, also jetzt mal in diesem Zusammenhang, 2 Arten von Gerichten. Einmal, dass wir grundsätzlich als Welt unter dem Gericht Gottes stehen, seit dem Sündenfall. Das erleben wir dadurch, dass wir krank werden können, dass wir irgendwann sterben werden. Das ist ja schon letztlich Gericht Gottes nach dem Sündenfall. Und so können auch Seuchen da sein, Epidemien da sein, die uns eben in dieser Welt erfassen können. Das ist also, so könnte man sagen, das allgemeine Gericht Gottes in dieser Welt, dem wir auch ausgeliefert sind als Menschen. Dann gibt es spezielle Gerichte Gottes in dieser Welt und da wird ja dann auch besonders deutlich, dann auch im Rahmen der Offenbarung, dass die auch immer mehr zunehmen werden. Ich will das heute nicht genau entscheiden, was das jetzt, was wir erleben, genau ist. Aber Gericht Gottes ist es auf irgendeiner Art und Weise. Das, was wir im Moment erleben, sei es eben das allgemeine Gericht Gottes, was über dieser Welt steht, mit dem Sündenfall in diese Welt hineingekommen ist, wo wir eben krank werden können und Nöte erleben können als Menschen. Oder eben auch ein besonderes Gericht Gottes, ein besonderer Mahnruf Gottes, auch an uns noch einmal, die wir uns auch als Gemeinde Jesu immer wieder so dran gewöhnt haben, dass alles so weitergeht. Das wird auch noch ein Aspekt heute Morgen sein. Es geht nicht alles so weiter. Das wird deutlich auch von dem, was Jesus sagt. Also, zum einen spricht Jesus in diesen Versen besonders eben auch zu den Menschen allgemein, dann aber auch über Nöte, die besonders die Gemeinde Jesu treffen. Vers 9, Bedrängnis, Tod und Hass um des Namens Jesu willen. Einmal sagt Jesus im Johannesevangelium, sie meinen, sie täten sogar Gott einen Gefallen damit, wenn sie euch verfolgen. Also auch darauf müssen wir uns einstellen. Auch hier leben wir noch in einer verhältnismäßig ruhigen Zeit. Aber Jesus sagt dies so voraus. Dann sogar ein gegenseitiges Verraten und Hassen der Christen untereinander. Dann Verführung durch falsche Propheten. Darum ist wichtig, dass wir die Bibel gut kennen. Sonst sind wir schnell weg vom Fenster. Die Lehre der Bibel ist wesentlich. Sonst werden wir ruckzuck abgeschossen, wenn irgendeiner was erzählt und alle laufen dem hinterher. Und die Liebe wird in vielen erkalten, heißt es in Vers 12. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also durchhalten, Leute. Bei all den Nöten, die in dieser Welt sind, durchhalten. Und bei all den besonderen Nöten, die auf Christen zukommen werden, durchhalten. Wer durchhält bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn ich jetzt hier so eine Durchhalteparole loslasse heute Morgen, dann wissen wir, dass wir nicht alleine jetzt hier durchhalten müssen, sondern dass Paulus immer wieder sagte, der Herr stand mir bei und stärkte mich, zum Beispiel. 2. Timotheus 4, Vers 17. Ja, das hat er mal so in einer konkreten Situation erlebt. Also wir sind ja nicht alleine. Wie hast du so schön gesungen, das letzte Lied? Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, habe keine Angst. Super. Ja, das gilt ja, das gilt ja. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir diese ganzen Negativaspekte jetzt miteinander bedenken. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Das sagt Jesus. Und dann wissen wir auch noch von dem Heiligen Geist, der in der Gemeinde Jesu gegenwärtig ist, dass er der Tröster ist, dass er der Fürsprecher ist, dass er uns ermutigt, dass er uns Kraft gibt. Also, wenn wir jetzt all diese Aspekte heute Morgen miteinander bedenken, dann ist das auf der einen Seite natürlich nicht so angenehm, weil wir ja alle immer nur nett leben wollen und immer nur soll es uns gut gehen. Das ist bei mir auch so. Aber Jesus sagt, da wird sich noch manches entwickeln. Aber, und das ist wichtig, Jesus ist immer bei uns, persönlich und durch seinen Geist eben auch. Was mich eben hier auch besonders traurig gemacht hat, dass sich die Christen untereinander fertig machen oder verraten. Das ist ja besonders, wir merken, es kommt Druck von außen, ja, ich weiß ja nicht, warum die Scheibe da kaputt ist. Bitte? Hat Druck erlebt. Also ich war es nicht. Ne? Also wollte ich nur sagen. Nein, das ist ja noch harmlos. Ist ja in Gemeinden, auch in Osteuropa oder wo auch immer, wo die Situationen schwieriger sind, da kommen die Leute in der Tat, Scheibe, unter Druck. Ja, das kennen wir nicht so, aber dann der Druck auch von innen, dass Leute aus den Reihen der Christenheit aufstehen, um die Gemeinde kaputt zu machen. Das ist noch schlimmer, empfinde ich. Ja, von beidem spricht hier Jesus, aber schaut euch mal den Vers 14 an. Wenn wir jetzt diesen ganzen Abschnitt miteinander so mal kurz, ganz kurz und knapp angeschaut haben, dann steht am Schluss dieses Abschnittes ein wunderbarer Vers, nämlich, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das Evangelium wird verkündigt werden. Das ist nicht aufzuhalten. Das Wort Gottes ist nicht gebunden, wie es Paulus an einer anderen Stelle sagt. Es wird weitergesagt. Da kann passieren, was will. Und das sind ja so, geradezu seltsame Ereignisse, die, von denen ihr auch immer wieder hört, da wo die Gemeinde Jesu verfolgt wird, da wächst sie zum Teil am schnellsten. Da sagt man sich, ja, was ist das denn? Ja. Und da, wo es uns so gut geht, da sind die Leute alle so zufrieden und da passiert dann oft gar nicht so viel. Ja. Also das Wort Gottes ist nicht klein zu kriegen. Das Evangelium läuft weiter bis zum Ende, dann wird das Ende kommen. Ich freue mich so darüber, dass wir nicht zuerst all die Nöte da so sehen müssen, sondern einfach in der Gewissheit leben dürfen, das Evangelium läuft. Jesus ist bei uns, der Heilige Geist stärkt uns. Da können wir uns wirklich von ganzem Herzen drüber freuen. Der erste Gedanke war heute Morgen der Endzeit und das Weltgeschehen allgemein. Jetzt kommen wir zum zweiten Gedanken, Endzeit und Israel. Dieser zweite Aspekt, Matthäus 24, ab 15 bis 36, wir machen heute eine ganze Menge durch. Ja, also, ich hoffe nicht jetzt im negativen Sinne. Also, wir arbeiten uns so ein Stück durch die Bibel durch. Matthäus 24, ab Vers 15 bis 36, da merken wir, dass Jesus hier sehr stark auch auf Israel Bezug nimmt. Ich lese mal einige Verse, nur dass wir reinfinden in diesen Text, ab 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus dem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Stillen in diesen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und nicht sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt. Soweit. Und dann wird wieder einiges aufgezählt. Darauf kommen wir ganz nachher noch ganz kurz. Wir merken also, hier sind eine ganze Reihe Aspekte angesprochen, die besonders auch in dem gesamten Text auch, die besonders auch auf Israels zu deuten sind, da kommen wir nicht drum rum, da können wir nicht einfach sagen, dass wir alle oder so, sondern es wird ja gesprochen, hier so einige Ausdrücke von Judäa wird gesprochen, der Sabbat wird betont, die Stämme des Landes werden betont, die heilige Stätte wird betont, Jerusalem, der Tempel und so. All dies wird hier betont. Wir merken, wir kommen von dem Allgemeinen, was wir bisher betrachtet haben, jetzt mehr zum Speziellen, mehr der Blick auch auf Israel selbst. Und da sagt Jesus, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Wow, das ist natürlich eine harte Aussage. Groll der Verwüstung. Hier ist ein Wort aus dem Propheten Daniel. Übrigens ganz interessant, diese Stelle. Daniel, Jesus sagt, wie der Prophet Daniel sagt. Was bedeutet das? Das ist nur jetzt mal so ein Exkurs, wenn man so will. Das bedeutet, dass Jesus den Propheten Daniel eindeutig als Wort Gottes so genommen hat, wie es da steht. Nicht? Manchmal wird ja gesagt, der Prophet Daniel, ja, da weiß man nicht so genau, was da alles drin steht und der ist wahrscheinlich viel später geschrieben worden. Jesus sagt, das ist Wort Gottes. Der Prophet Daniel ist Wort Gottes, den haben wir zu hören. Er beruft sich auf diesen Propheten Daniel und auf ein Wort eben aus dem Propheten Daniel, wo eben deutlich auch davon gesprochen wird, Gräuel der Verwüstung, Daniel 9, Vers 27, auch Kapitel 11, 31, 12, 11, da wird von diesem Szenario gesprochen. Das nennt Jesus auf und sagt, das kommt, das kommt. Tja, sagen wir, was ist das jetzt? Gräuel der Verwüstung. Wie haben wir das einzuordnen? Im Jahre 167 vor Christus, also bevor Jesus lebte, vor Christus, gab es schon mal so eine Verwüstung der heiligen Städte in Israel. Da kam nämlich der König Antiochos IV. Epiphanes aus Syrien. Und was machte er? Es heißt, er weihte den Tempel, den heiligen Tempel Israels, weihte er dem Götzen Zeus Olympos. Und dann heißt es auch weiter, er ließ eine dünne Goldplatte auf dem Brandopferaltar legen. Also total zweckentfremdet, Götzendienst im heiligen Tempel Israels. Das war für Juden unvorstellbar. Das war das Schlimmste, was passieren konnte. Das war schon in der Geschichte vor Jesus schon einmal passiert. Jesus sagt, es steht aber auch noch voraus. Es geht noch voraus. Aha. Und dann schauen wir in die Geschichte hinein. Jesus starb ja etwa um das Jahr 30 herum. Im Jahre 70 kamen dann die Römer und zerstörten den wunderbaren Tempel dort in Israel, den wunderbaren Tempel. Herodes hatte sich da schwer ins Zeug gelegt, aber dann wurde er zerstört in dem Kampf der Juden gegen die Römer. Es war ein schrecklicher Kampf. Es wird einmal berichtet, dass 1 Million Juden in diesem Zusammenhang umgekommen sind. Ja, es war also eine ganz schreckliche Schlachterei, könnte man bald sagen. Und in dem Zusammenhang eben wurde der Tempel in Brand gesteckt. Dann nochmal später, im Jahre 132, 135, Kaiser Hadrian, der römische Kaiser Hadrian, lässt einen Jupiter-Tempel auf dem Platz des jüdischen Tempels errichten. Auch wieder grausam für Juden. Also wir haben das öfters erlebt, immer wieder so Wellen, wo das Heilige zerstört wurde, Gräuel der Verwüstung auftauchte. Tja, und dann lesen wir eben auch in dem anderen Buch, was Jesus eben uns auch überlassen hat, in der Offenbarung des Johannes, dass das jetzt auch nicht alles ist, was hier in Rom passiert ist. Also in Rom bzw. durch die Römer passiert ist, in Jerusalem, mit der Zerstörung des Tempels und was danach noch folgte. Johannes schrieb ja das auf, die Offenbarung, etwa um das Jahr 95 nach Christus. Da war die Sache mit den Römern schon durch. Aber er schreibt immer noch von großen Dingen, die passieren werden, von Nöten, die da sein werden. Wir merken, wie sich auch in der Bibel immer wieder auch Dinge teilerfüllen, in Schritten auch erfüllen. Das ist ganz interessant. Also, wenn wir uns diesen Text jetzt anschauen, Vers 15 sagt Jesus, der Tempel wird entweiht, sie müssen flüchten, größte Bedrängnis, Gott verkürzt die großen Bedrängnisse, falsche Christusse und Propheten treten auf, die große Zeichen und Wunder tun. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Nicht, dass wir denken, da wo irgendwelche besonderen Zeichen und Wunder passieren, das ist Gott. Es kann auch der Satan sein, der Zeichen und Wunder tut. Das hat schon Mose erlebt, beim Pharao damals, nur mal so nebenbei. So, dann unmittelbar nach den großen Bedrängnissen werden Sonne und Mond finster werden, die Sterne vom Himmel fallen, die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann kommt Jesus wieder. Merkt ihr, Vers 30 und 31, das finde ich sehr interessant in diesem Zusammenhang. Wir hatten vorhin diesen Gedanken, Jesus sagt, was alles über diese Welt insgesamt kommen wird. Und am Schluss heißt es, das Evangelium wird verkündigt werden. Und jetzt mehr den Fokus auf Israel gelegt. Und die Juden, Christen waren eben auch Juden damals. Er spricht ja mit Juden, mit Petrus, mit Thomas, mit Johannes, das waren ja Juden alles. Das war ihr Tempel, das war ihre Zukunft. Und zeigt es dann nochmal ganz besonders eben dann auf. Und dann schließt dieser Bereich, so sehe ich es in diesem Zusammenhang, nicht mit der Katastrophe, sondern am Ende steht eben die Wiederkunft Jesu Christi. Das Wort wird verkündigt bis zum Schluss. Am Schluss kommt Jesus. Das ist doch eine frohe Botschaft bei all den Dingen, die uns nachdenklich machen wollen. Aber lasst uns besonders diese frohen Momente auch festhalten, weil darauf kommt es letztlich drauf an, wer am Schluss das letzte Wort sagt, das ist entscheidend. Wenn wir uns die Verse 34 und 35 anschauen, sagt Jesus, dass zwei Dinge bleiben werden. Also einmal, Vers 34, das Volk Israel bis zur Wiederkunft Jesu. Das Geschlecht wird nicht vergehen. Und dann auch das Zweite noch, sagt er, der Herr Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Diese zwei Dinge, nicht? Ist interessant. Einmal Israel und einmal eben das Wort Gottes. Das Wort Jesu, das bleibt. Alles Mögliche wird zergehen, aber Israel und das Wort Gottes, das bleibt. Und jetzt noch ein Wort, was mich mahnt, nicht zu rechnen. Ich habe immer gerne gerechnet in der Schule. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Na, ihr schaut nicht so gerade mathematisch begeistert auf. Ja, gut. Und wenn man dann so gerne rechnet und dann auch so ein Typ ist, der so ein bisschen systematisch eben gerne Dinge zusammenfasst. Ich weiß noch, als ich auf dem Bibelseminar war, das war vor 120 Jahren oder so, da mussten wir irgendeine Arbeit machen und da war ich dann an der Tafel, da gab es auch Tafeln, Internet, Tafeln, da habe ich dann ein richtiges System aufgebaut. Ich hoffe, ich habe es selber kapiert. Also, es war gewaltig. Und ja, es macht einfach Freude, ja, Dinge zu erfassen, Zusammenhänge zu erkennen und so weiter. Aber Jesus, hier heißt es, Vers 36, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, also wenn Jesus wiederkommen wird, weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. So, ja, dann brauche ich erstmal gar nicht anfangen zu rechnen, bei meiner ganzen Freude an Mathematik. Nee, Jesus sagt, mach es nicht. Das empfinde ich so ein bisschen auch in unserer Zeit, in der wir jetzt gerade eben leben, dass wir wieder dahin tendieren, jetzt fangen wir an zu rechnen. Und was ist Verschwörung, was nicht und hin und her. Jesus sagt ganz einfach, es weiß keiner den genauen Zeitpunkt, wann Jesus Christus wiederkommen wird, sagt Jesus. Und dann sage ich, ja, wenn Jesus das sagt, dann will ich ja jetzt nicht schlauer sein. Wenn Jesus das schon nicht weiß, nur der Vater alleine, dann will ich nicht sagen, aber Jesus, ich weiß das schon. Ja, das wäre doch ein bisschen hochmütig. Von daher wollen wir da sehr zurückhaltend sein mit Einordnungen von irgendwelchen Dingen und Berechnungen. Es sind schon viele gescheitert daran. Jetzt haben wir also zwei Aspekte miteinander betrachtet. Einmal die Endzeit, in der wir leben und Weltgeschehen. Dann Endzeit und der Fokus besonders auf Israel gelegt. Und jetzt der dritte Gedanke ist der Gedanke Endzeit und die Ignoranz des Menschen. Davon spricht jetzt hier schon der Herr Jesus. Vers 37, aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten, verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und es nicht erkannten, bis die Flut kam und alles und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Das ist, wo wir sagen, ja, das erinnert mich an uns auch heute so. Ja, nach dem Motto könnte man sagen, es geht immer alles so weiter. Es muss immer alles so weitergehen. Und plötzlich sind ein paar Prozentpunkte weniger Wirtschaftsleistung da. Weniger, ja, das darf doch nicht sein, wir müssen noch, jetzt werden Konjunkturprogramme hochgefahren. Ich kann das nicht beurteilen, wie sinnvoll das alles ist. Also ich will das nicht negativ oder positiv groß beurteilen. Sie strengen sich an, weil ja alles so bleiben muss. Und Jesus sagt letztlich, es wird nicht alles so bleiben, wie es ist. Es wird nicht immer alles so weiterlaufen, wie es ist. Vielleicht erleben wir das hier, die wir hier so zusammensitzen, noch eine ganze Reihe von Jahren, dass uns gut geht, wunderbar, dem Herrn sei Dank. Aber es geht auf ein Ende zu. Jesus kommt wieder. Und wenn Jesus wiederkommt, wird es einen doppelten Ausgang geben der Geschichte. Einmal, das ist eben der Aspekt, dass wir festhalten müssen, Jesus wird sein Reich aufrichten, positiv. Aber das andere wird auch sein, er kommt auch wieder, um zu richten. Das ist der andere Aspekt. Ja. Also nicht sagen, geht immer so weiter und Hauptsache Rentenerhöhung. Ich kriege demnächst 3,45% mehr Rente. So schön, Margit, ne? Ja, auch für dich, ne? Ja, also meine ich doch. Nein, aber ihr versteht, wir meinen auch immer, müssen immer so weitergehen. Warum eigentlich? Jesus sagt, passt auf, seid nicht ignorant. Das haben wir schon alles durch, sagt Jesus. Noah. Die Leute sahen den Noah die Arche bauen. 100 Jahre? Wie lange hat er gebaut? Da muss ich meine Frau fragen. Die kann das, weiß das besser. 100 Jahre hat er an der Arche gebaut. Und die Leute haben gedacht, na, was baut der ein Schiff am Land? Ist eigentlich ein bisschen komisch oder so. Und als dann das Wasser kam, da war es dann zu spät und die Tür wurde zugeschlossen. Bis dahin haben sie gedacht, geht immer alles so weiter. Und darum sagt Jesus dann im Anschluss, oder es wird uns berichtet im Anschluss auch, an diese festgestellte Ignoranz der Menschen, dass sie sagen, geht immer alles so weiter. Setzt Jesus vier Gleichnisse. Und diese Gleichnisse sagen uns, seid bereit. Seid bereit, wenn Jesus Christus wiederkommt. Es bleibt nicht einfach alles so, wie es ist. Seid bereit, wenn Jesus wiederkommt. Das erste Gleichnis ist ja Matthäus 24, Abvers 45. Der treue und der böse Knecht werden zwei Knechte gegenübergestellt. Der eine ist, der schlägt seine Untertanen und versorgt sie nicht anständig. Und der zweite geht mit ihnen gut um und ist nett zu ihnen, versorgt sie. Und der treue Knecht wird dann eben gelobt am Schluss. Das heißt für uns, Jünger Jesu sind bereit, wenn sie verantwortlich mit den ihnen anvertrauten Menschen umgegangen sind. Das ist ein Aspekt. Wie gehe ich mit den Leuten um, die mir anvertraut sind? Die Leute in meiner Familie, die Leute, wo ich eben vielleicht am Arbeitsplatz mit zu tun habe oder im Haus, wo ich wohne, mit denen ich auch Kontakt habe. Wie gehe ich mit den Menschen um? Das ist eine Frage. Eine zweite, ich gehe da jetzt rasant durch, Matthäus 25, Abvers 1, das bekannte Gleichnis von den 10 Jungfrauen, wovon eben 5 nicht genug Öl hatten, um bis zum Schluss durchzuhalten, als dann der Bräutigam kam. Bin ich geistlich so ausgerüstet, so nahe bei Jesus? Auch wenn es sich lange hinzieht, ist ja interessant dieses Gleichnis, weil es ja sagt, es zog sich hin, bis der Bräutigam kommt. Das empfinden wir ja manchmal auch so, nicht? Jesus, ja, 2000 Jahre noch nicht da. Es zieht sich hin. Bleiben wir aber dran, bleiben wir dran bei Jesus. Sind wir bereit, wenn er wiederkommt? Dann das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern, Matthäus 25, ab Vers 14, ja, wo Jesus, wo ein Herr seinen Besitz verteilt, der eine bekommt 5, 2 und 1 Zentner, und nachher haben eben die eben 5 und 2 bekommen haben, haben richtig was erwirtschaftet, und der ein Zentner bekam, der hat es vergraben, weil er sagt, es ist sicherer oder so. Ja. Daraus können wir dann wieder lernen, dass wir unser Leben, das uns Gott geschenkt hat, mit all den Gaben, es geht jetzt nicht um finanzielle zuerst, mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Art, mit unserem Temperament, mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, auch Finanzen, okay, aber dass wir mit allem, was wir haben, sie so einsetzen, dass sich Jesus darüber freuen kann. Wie gehe ich damit um als Mensch, der ich von Gott so begabt bin? Wenn ich mich einbringe mit dem, was mir Gott geschenkt hat, dann bin ich bereit, wenn Jesus wiederkommt. Und dann noch das letzte Gleichnis. Gleichnis, es wird von Böcken und Schafen gesprochen. Manch einer sagt, naja, ist vielleicht kein Gleichnis im eigentlichen Sinne wie die davor. Aber kommt mir jetzt im Moment nicht so drauf an. Mir ist wichtig die Aussage hier auch. Ja, das ist ja eine interessante Sache. Es wird hier gesprochen, also ihr kennt ja diese Stelle hier, Matthäus 25, wo es dann heißt, Moment, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ja? Wo haben wir dich denn gesehen, dass du... fragen dann die Leute, dass wir dich beköstigt haben, dass wir dich im Gefängnis besucht haben und so weiter. Ja, ihr habt es meinen Brüdern getan, sagt Jesus. Da ist jetzt die Frage, wer sind die Brüder? Da wollen wir jetzt nicht lange darauf eingehen. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass es wirklich die Jünger Jesu sind, denen Gutes getan wurde von außen. Aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Also wie gehen Menschen mit Christen um? Wie gehen wir auch mit Christen um? Wenn wir jetzt diese ganzen Aspekte miteinander betrachten, wir sollen bereit sein. Der letzte Punkt war eben Endzeit und Wachsamkeit. Ja, das war der vierte große Gedanke. Wir sollen wachsam sein, nicht ignorant sein. Wenn wir das miteinander betrachten, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass man sagt, aha, wir müssen bereit sein, wir müssen also gut mit unserer Familie umgehen, wir müssen was aus unserem Leben machen zur Ehre Jesu und so. Und das stimmt, das sollen wir. Aber dann beschleicht uns so ein Gefühl, dass wir sagen, ja, aber so ganz kriege ich das auch nicht immer hin. Und wenn ich auf mein altes Leben zurückschaue, muss ich sagen, ich bin sehr oft schuldig geworden, auch gerade an diesen Punkten, auch als Christ. Wie gehe ich damit um? Und dann ist es gut, wenn ich Matthäus 26 dazu nehme, noch im Abschluss, in der Abrundung unseres Themas. Das ist mir persönlich auch eben sehr wichtig. Da sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Es geht auf das Kreuz zu. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, sagt er, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ja, warum stirbt denn Jesus dann am Kreuz, wenn wir alles selber schaffen können? Ja, sagt Jesus, seid bereit. Konzentriert euch auf mich und auf das Wort Gottes, keine Frage. Aber ich weiß auch, dass keiner von euch sündlos sein wird. Dass keiner von euch alles richtig machen wird. Und die kleinste Sünde trennt von Gott. Und darum bin ich bereit, für euch am Kreuz zu sterben. Und das ist das Großartige und auch Entlastende. Dass ich jetzt nicht in Krampf gerate, bin ich denn bereit? Ja, wir sollen uns Gedanken machen. Diese ganzen Verse geben uns ja Hinweise, auf was wir zu achten haben. Aber wir dürfen Leute sein, die sagen dürfen, Herr Jesus, für mein Unvermögen, für meine Schuld bist du am Kreuz gestorben. Und das ist letztlich meine Rettung. Aber bereit wollen wir sein. Das gehört auch dazu. Ja? Hier haben wir wieder diesen Aspekt, der uns in der Bibel immer wieder begegnet. Rechtfertigung alleine durch den Glauben an Christus. Nur durch Christus. Er stirbt für uns am Kreuz. Dann auf der anderen Seite, was auch dazugehört, eben die Nachfolge Jesu. Ohne Werke ist der Glaube tot, sagt Jakobus. Beides gehört immer zusammen. Das wird hier auch wieder, auch in diesem Zusammenhang deutlich, wenn wir eben dann nicht nur Matthäus 24 und 25 uns anschauen, sondern auch noch Kapitel 26 dazu nehmen, um dieses Gesamtbild zu bekommen und nicht so ein bisschen alleingelassen zu werden in einem Versuch, alles richtig zu machen und dann selber dann mutlos zu werden, irgendwann. Wir haben heute einen großen Bogen gespannt. Manche Fragen sind auch noch offen geblieben, das ist mir klar. Nur mir ging es darum, einfach mal den Zusammenhang aufzuzeigen, Jesus Christus ist der, der wiederkommt. Wir müssen nüchtern sein, es wird auch für Christen nicht alles immer so weiterlaufen. Wir leben noch in einer Wohlfühloase geradezu als Christen zurzeit. Manches wird sich vielleicht auch gar nicht in allzu langer Zeit auch verändern können. Aber es kann auch noch Jahre dauern, ich weiß es nicht. Lass uns nicht rechnen, sondern lass uns Leute sein, die bei Jesus sind. Leute sein, die mit Jesus leben. Und dann kann es kommen, wann es mag. Dann sind wir bereit, wenn es kommt. Wenn wir allerdings Christen sind, die sagen, naja, geht ja alles so weiter und kommt mir nicht so drauf an, genau mit Jesus und so, dann werden wir nicht bereit sein, wenn auch die Nöte und die Fragen kommen werden, wo es schwerer werden wird. Lass uns Leute sein, die jetzt schon ihr Leben ganz auf Jesus einstellen. Und bedenken wir auch, wenn die Nöte kommen werden, Jesus ist auch da. Und sein Geist ist da, die uns trösten und stärken und ermutigen. Und am Schluss steht nicht die Not und das Chaos, sondern steht Jesus, der seine Gemeinde zu sich holt. Amen. Ja. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir einen guten Ausblick haben in die Zukunft, dass wir wissen, dass du wiederkommst. Lass uns bereit sein, nicht so leichtfertig sein, weil wir uns so mitnehmen lassen mit der Ignoranz auch in unserer Gesellschaft, dass ja alles immer so weiterläuft. Es wird nicht alles so weiterlaufen. Und du wirst wiederkommen und darauf freuen wir uns. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Lass uns Leute sein, die auf dich schauen und mit dir rechnen. Wir loben und preisen deinen Namen, Herr Jesus. Amen.